Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn man den Dichter Thomas Venclova trifft, dann ist das, als würde man in die Tiefe der Zeit schauen, gerade was die Literatur angeht. Thomas Venclova wurde 1937 in Litauen geboren. Als junger Mann hat er sich oft mit der legendären russischen Dichterin Anna Achmatowa getroffen. Später war er eng verbunden mit den Literaturnobelpreisträgern Czesław Miłosz und Józef Brodsky. Thomas Venclova ist im sowjetischen Litauen zum Dissidenten geworden. Er wurde 1977 aus der Sowjetunion ausgebürgert, hat in den USA gelebt und an der Yale University russische Literatur unterrichtet. Und er hat vor allem Gedichte geschrieben. Heute gilt er als der bedeutendste Dichter Litauens. Gestern hat uns Thomas Venclova hier im Deutschlandfunk Kultur besucht für ein Gespräch über sein Buch Variation über das Thema Erwachen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob denn dieser Band mit Gedichten aus den letzten 20 Jahren so etwas wie eine Lebenssumme für ihn ist. Im Nachwort zu dem Gedichtband schreibt der große Lyrikkenner Michael Krüger: Ich kenne wenige Gedichte, die so souverän und gelassen die Lebenssumme ihres Autors ausstellen. Also eine Lebenssumme, Thomas Venclova?
Well, it's difficult to tell. I am not a young man anymore. I am of 84 years of age. So at that age, people usually sum up their lives and
das ist schwer zu sagen. Ich bin ja nicht mehr jung. Ich bin ja jetzt schon 84 Jahre alt. Und in diesem Alter fangen die Leute normalerweise an, ihr Leben Revue passieren zu lassen, es zusammenzufassen und auf Sinn und Unsinn zu prüfen. Bis jetzt habe ich 3 Lyrikbände verfasst, die auf Deutsch erschienen sind. Und die Gedichte, die schon früher ins Deutsche übersetzt worden sind, sind in diesem Buch jetzt nicht enthalten. Also das sind tatsächlich Texte, Gedichte der späteren Jahre.
I am not a productive poet. I write various things.
Man muss wissen, ich bin nicht so produktiv als Dichter. Ich schreibe nicht mehr als ein paar Gedichte pro Jahr. Das ist nicht so ein hoher Output. Aber Seamus Heaney hat darüber gesagt, 3 Gedichte pro Jahr, das ist doch schon eine ganze Menge. Aber ja, es ist wahrscheinlich ein Versuch, meine Erfahrungen zusammenzufassen. Weniger mein Leben als die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sowohl in politischer Hinsicht als auch menschlich, als auch was die Liebe betrifft.
Strictly human, even love experience, such things.
Genau, und die Liebe, die taucht auch dann auf in dem Titelgedicht Ihres Bandes, also Variation über das Thema Erwachen. Da geht es eben um Vergänglichkeit, worüber wir gerade gesprochen haben, aber eben eng verschränkt mit dem Thema Liebe. Es geht um ein Paar, das offenbar schon sehr lange zusammen ist. Und ich möchte mal 3 Verse zitieren aus diesem Gedicht. So schlafen wir und tun, als wüsste niemand, dass einer von uns beiden stirbt als Erster. Man möchte lieber weg sein, als das wissen. Warum ist denn der Titel dieses Gedicht, Herr Venclova, Variation über das Thema Erwachen, warum ist das auch ein guter Titel für diesen ganzen Band?
Well, it is a variation because it follows to some degree the paradigm of a poem by American poet Richard Wilbur.
Ja, ich denke, ich kann das erklären. Das nennt sich Variationen, weil es bis zu einem gewissen Grad dem Vorbild eines Gedichtes von Richard Wilbur folgt, das heißt In Limbo. Und da geht es auch um ein langsames Erwachen. Der Dichter weiß nicht genau, wo er sich befindet, wo er gerade ist. Und dann findet er heraus, dass er bei seiner Frau ist. Und dann, kann man so sagen, drückt er seine Gefühle darüber aus, wie er das empfindet. Und mein Gedicht folgt diesem Vorbild zu einem gewissen Grad. Der Titel Variation ist ja ein Begriff, der aus der Musik kommt. Man nimmt das Motiv eines anderen Stückes und entwickelt es weiter. Und ich habe es als Titel für das Buch gewählt, weil es einmal ungewöhnlich ist, nicht banal, das hatte ich dabei im Kopf, und weil ich Variationen mag und das auch bei anderen Gedichten oft einsetze, dass ich verschiedene lyrische Themen variiere.
Well, that's all I can tell you. The poem is dedicated to my wife of many years.
Ich habe das Gedicht meiner Frau gewidmet und ja, wie soll ich sagen, es ist eine lange Verbindung, die wir beide haben und die kann man schon fast in biblischen Begriffen beschreiben, wie eine Variation aus dem Hohen Lied Salomons und ich zitiere auch tatsächlich Zeilen aus der Bibel.
Mir ist ein Gedicht aufgefallen in dem Band, das ist nach allem, was ich über Sie gelesen habe, ein eher untypisches Gedicht für Sie, weil sich das auf ein aktuelles politisches Ereignis bezieht. Die Atempause dauerte nicht lang, so beginnt dieses Gedicht und das bezieht sich auf die Invasion Russlands auf der Krim im Jahr 2014. Das schreiben Sie auch in den Anmerkungen zu dem Gedicht. Warum hat es denn dieses Ereignis, diese Invasion in ein Gedicht von Ihnen geschafft?
I infrequently write political poems, but sometimes it happens. For example, in the same book, I believe it is a poem about the death of Romanian dictator Ceausescu.
Ich schreibe nicht oft politische Gedichte, aber manchmal tue ich das schon. In dem gleichen Buch findet sich, glaube ich, auch ein Gedicht über den rumänischen Diktator Ceausescu. Und dieses Gedicht ist aus dem Jahr 2014 jetzt, also vor 8 Jahren wurde es geschrieben, als Russland die Krim-Invasion vorangetrieben hat. Das war der Anfang eines langen und schrecklichen Konfliktes, des russisch-ukrainischen Konfliktes, der bis heute andauert und jetzt noch viel, viel schlimmer geworden ist. Ich bin eindeutig auf der ukrainischen Seite, was das betrifft. Das Gedicht ist geschrieben aus der Perspektive eines Mannes aus der Renaissance oder vielleicht auch aus dem alten Griechenland, kann man sagen. Die Zeit der Handlung ist unklar. Man weiß nur, dass es lange her ist. Es geht darum, dass ein glückliches und friedliches Leben zerstört wird durch eine Invasion. Eine Invasion, die nicht gewollt war, die nicht erwartet war.
We did not wish it, we did not predict it, we did not expect it, but Caligula started the war.
Aber nun ist es so in dem Gedicht, dass Caligula diesen Krieg beginnt und alle damit irgendwie sich zurechtfinden müssen. Das Gedicht ist nur 16 Zeilen lang und dieser Kunstgriff, nicht über die eigene Zeit zu schreiben, sondern über einen antiken oder einen länger zurückliegenden Zeitraum, ist etwas, das zum Beispiel Czesław Miłosz häufig macht. Das ist für ihn auch eine typische Art und Weise zu schreiben. Und natürlich geht es in meinem Gedicht um Putin und seine grauenvollen Taten. Ich hoffe, dass jeder, der dieses Gedicht gelesen hat, das verstehen kann.
Sie tragen jetzt auch, Herr Wenzlower, an Ihrem Jackett die ukrainischen Nationalfarben, um auch auf diese Weise Ihre Verbundenheit jetzt zu zeigen. Und wo wir gerade darüber sprechen, über den russischen Krieg gegen die Ukraine, haben Sie denn in diesem Moment auch Sorge um Ihr Land, um Litauen, angesichts der russischen Aggression gegen einen Nachbarstaat?
Yes, as every Lithuanian, I am worried about the situation.
Ja, wie jeder andere Litauer auch, mache ich mir natürlich Sorgen. Das Land liegt ja direkt neben Russland. Wir haben eine gemeinsame Grenze. Dort an der Königsberger Region ist es zurzeit ruhig. Da passiert nichts Besonderes, aber man weiß es nicht. Und auf der anderen Seite liegt Belarus, also das Reich von Lukaschenko. Und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Also nach dem ersten Russland-Ukraine-Krieg haben wir uns schon Sorgen gemacht. Aber später hat sich dann diese Haltung etabliert, Business as usual zu machen, einfach weiterzumachen und nicht daran zu denken. Ich halte es ein bisschen auch mit Martin Luthers Rat, wenn die Welt morgen untergeht, dann pflanze einen Apfelbaum. Aber natürlich ist die Situation in Osteuropa sehr ungewöhnlich, neu und auch ein wenig gefährlich. Und das, was Wladimir Putin da gerade erlebt, ist ein spektakuläres Versagen, ein spektakulärer Fehlschlag. Das war sehr gut sichtbar bei der sogenannten Siegesparade am 9. Mai. Da war kein Sieg zu feiern. Und er sah wirklich ein wenig verloren aus. Ich denke, dass die Antwort des Westens auf Putins Krieg angemessen ist, vorsichtig, aber entschlossen zu handeln. Wenn das so weitergeht, wird wohl Litauen auch nichts passieren. Wenn nicht, dann sind auch wir in Gefahr.
Behavior, which is shown by Ukrainians.
Der Dichter und Essayist Tomasz Węclowa war bei uns für ein Gespräch über seinen Gedichtband Variation über das Thema Erwachen und über seinen Blick auf die Gegenwart. Gerade haben wir mit ihm gesprochen über die Situation in Litauen angesichts des russischen Angriffs gegen die Ukraine. Tomasz Węclowa ist als junger Mann viel durch Russland gereist, als das ein Teil der Sowjetunion war. Dabei hat er oft die russische Dichterin Anna Achmatowa getroffen. Für ihn war sie eine ganz wichtige Gesprächspartnerin in der Dichtung. Später hat Tomasz Węclowa war an der Yale University russische Literatur unterrichtet. Es gibt heute Stimmen aus der Ukraine, die sagen, auch die russische Literatur würde in einer Tradition der Gewalt in diesem Land stehen. Man sollte ja einen Bogen machen um die russische Literatur. Tomasz Węclowa, was sagen Sie zu solch einer Haltung?
I would say that I perfectly understand Ukrainians. Under the shock of the war, they have some attitude of rejection of Russian culture.
Ich würde sagen, ich verstehe die Ukrainer, die unter dem Schock des Krieges jetzt so reagieren, dass sie eine Haltung der Zurückweisung der russischen Kultur einnehmen. Das ist klar verständlich, aber das ist wahrscheinlich auch temporär und wird sich mit einem einkehrenden Frieden widerlegen. Aber es gibt tatsächlich, wie Sie sagen, eben auch Stimmen, zum Beispiel in Litauen oder in anderen Ländern, auch in Deutschland wahrscheinlich, die die russische Kultur als Ganzes zurückweisen, nicht mehr wirklich kommen heißen. Und da würde ich milde gesagt betonen, dass es übertrieben. Man hat ja auch während des Zweiten Weltkriegs, während Nazi-Deutschland, als Hitler an der Macht war, hat ja auch niemand gesagt, dass man jetzt nicht mehr die Musik von Bach hören soll oder dass man Thomas Mann nicht mehr lesen soll oder Goethe. Das Gleiche gilt auch für die russische Kultur. Das ist wie mit der deutschen Kultur. Es gibt positive und negative Elemente. Protagonisten der russischen Kultur, die jetzt Wladimir Putin unterstützen, dass man die nicht mehr willkommen heißt, das halte ich für in Ordnung. Das ist gerechtfertigt, zum Beispiel wie Gergiev oder so. Aber das gilt natürlich nicht für Puschkin oder Tolstoi oder Tschechow oder Dostojewski. Und wie es eben auch in den 40ern nicht für Bach, Goethe oder Mann gegolten hat. So einfach ist das.
Is it as simple as that?
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie gelegentlich auch politische Gedichte schreiben oder von politischen Ereignissen ausgehen, aber eher selten. Jetzt haben Sie aber mal gesagt, Poesie ist Widerstand aus Ihrer Sicht. Und Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Sie gerade nicht die Dichtung, die sich auf die gerade herrschenden politischen Verhältnisse richtet, sondern andere Dichtung. In welchem Sinne ist denn für Sie Poesie Widerstand?
Well, I have in mind that poetry is resistance mainly against life as such.
Ja, ich hatte dabei im Kopf, dass die Poesie eine Art Widerstand gegen das Leben als solches ist. Denn was ist das Leben? Das Leben bringt uns den Tod. Das Leben bringt Chaos. Das ist eine Entropie und das steigert sich. Das wird niemals weniger. Das Leben driftet in Richtung Chaos ab. Und die Poesie ist der Versuch, dieser Bewegung zu widerstehen. Natürlich haben wir damit am Ende keine Chance, aber wir versuchen es trotzdem. Und es gibt dem Leben einen Sinn. Es zeigt, dass wir nicht kapitulieren. Die Poesie und die Kultur haben auch eine politische Dimension. Das ist klar. Es gibt politische und es gibt weniger politische oder unpolitische Dichter. Und auch unpolitische Dichter schreiben manchmal politische Lyrik. Also ich habe nie diese Haltung eingenommen der strikten, engagierten Poesie, wo es immer um etwas geht. Das ist nicht mein Stil.
Political poetry, no. This is not my cup of tea.
Ich habe eine letzte Frage zur Sprache Ihrer Poesie, denn Sie schreiben auf Litauisch. Sie haben lange Zeit in den USA gelebt, wie gesagt, dort unterrichtet und so weiter. Englisch wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, aber Sie schreiben auf Litauisch. In diesem neuen Buch, das bei uns erschienen ist, sind die ersten Gedichte auch zweisprachig abgedruckt, sodass man auch als Nicht-Litauisch-Sprechender zumindest so einen Eindruck bekommt vom Schriftbild und wie das aussieht, das Litauische. Sie sagen auch oder haben mal gesagt, dass das Litauische eine besondere Qualität habe als Sprache, gerade für Dichtung, für Gedichte. Was ist das denn für eine besondere Qualität des Litauischen?
Well, Lithuanian language is a small language, spoken only by 3 million of people.
Die litauische Sprache ist ja eine kleine Sprache mit nur ungefähr 3 Millionen Sprechern. Aber es ist eine sehr interessante und sehr wertvolle Sprache. Und es gibt tatsächlich in Litauen sehr viele Lyrikleser. Es gibt auch sehr viele Dichter. Von den 6 indogermanischen Sprachen, wie jetzt zum Beispiel Sanskrit, Altgriechisch, Slawisch oder Gotisch, sind 5 Sprachen ausgestorben. Die einzige, die noch existiert von den alten indogermanischen Sprachen, ist Litauisch. Die ist noch aktiv. Die wird benutzt in Universitäten, im Radio, im Fernsehen, in Theaterstücken und übrigens in sehr guten Theatern in Litauen. Tausenden von Büchern, unzähligen Zeitschriften und so weiter. Also ich muss sagen, ich bin stolz, meine Gedichte in dieser Sprache schreiben zu können. Und ich könnte nie auf Englisch schreiben. Dafür ist mein Englisch zu wackelig. Aber ich denke auch, dass man sowieso in seiner Muttersprache schreiben sollte.
Writing one's native language. Rainer Maria Rilke wrote in German, French and Russian.
Rilke, Rainer Maria Rilke hat zum Beispiel auf Deutsch, Französisch und auf Russisch geschrieben. Nun, in seinen deutschen Gedichten, das ist klar, er ist Rainer Maria Rilke. Und in den französischen Texten, da klingt er ein bisschen wie ein Oberschüler, der versucht, Gedichte zu schreiben. Und seine russischen Gedichte sind eben einfach nur schlecht. Ja, und bei Prosa ist das vielleicht was anderes. Also Nabokov oder Joseph Conrad haben ja auch auf Englisch geschrieben und das sehr erfolgreich und gut. Aber für mich ist es auch ein bisschen eine Frage des Prinzips. Also wenn ich versuchen würde, zum Beispiel jetzt auf Polnisch zu schreiben, dann ginge das vielleicht, aber es wäre eben nicht gut. Ich würde dann mich ebenfalls anhören wie ein polnischer Oberschüler. Deshalb schreibe ich auf Litauisch und ich finde auch, dass das Litauische eine für die Dichtkunst, für die Lyrik wirklich sehr gut geeignete Sprache ist. Denn sie ist kompliziert, sie ist reichhaltig, sie ist ein wenig seltsam, sie lässt sich gut ausformulieren und sie steckt voller poetischer Empfindungen und verfügt über ungewöhnliche poetische Stilmittel.
Poetical inventions, unusual poetic devices and so on.
Variationen über das Thema Erwachen, so heißt der Gedichtband von Tomas Venclova, der uns hier zusammengebracht hat. Cornelius Hell hat die Gedichte aus dem Litauischen übersetzt. Michael Krüger hat ein Nachwort zu dem Band geschrieben. Erschienen ist er im Hansa Verlag. Tomas Venclova, thank you very much for joining us indeed.
Thank you very much.
Und vielen Dank auch an Marei Amia. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.